Nun ein Studiogespräch mit Michael Moos und Peter. Peter ist einer von den Willi 36 Besetzern, der angeklagt worden ist, eine Flasche geworfen zu haben. Entschuldigung, ich werde gerade belehrt, er war es nicht. Ich habe nicht so viel Ahnung von dem Thema, tut mir leid. Auf jeden Fall soll er bei der Räumung eine Flasche geworfen haben. Und der Prozess hat jetzt letzten Mittwoch stattgefunden, RDL berichtete. Nächste Woche wird das Urteil verkündet. Michael, könntest du jetzt kurz etwas über den Ausgang des Prozesses sagen?
Also zunächst nur, damit da jetzt nichts Falsches hängen bleibt. Der Peter hat da nie gewohnt und es war auch nicht der Tag der Räumung, sondern das war eine ganze Zeit nach der Räumung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage war es, Peter?
Ja, ich glaube, das war eine Woche oder zwei Wochen später.
Ja, und da war an einem Samstag mittags in der Stadt eine große Demo gegen die ganzen Räumungen, die da abgelaufen waren und gegen die Politik der Stadt. Und abends war Volksküche in der Wilhelmstraße und es waren viele Leute da. Und die Willi 36 war ja damals noch hermetisch abgesperrt von Polizei. Und da haben sich dann in der Nacht kleinere Auseinandersetzungen entwickelt zwischen den Demonstranten, die dort waren, und der Polizei. Und da wurden dann in dieser Nacht von dem Sondereinsatzkommando, was da zugezogen worden war, zu diesen ganzen Polizeihundertschaften, von diesem SEK, wurden Festnahmen gemacht. Insgesamt in dieser Nacht zwischen 11 Uhr und 3 Uhr waren es...
Es waren acht Festnahmen.
Acht Festnahmen. Und der Peter und ein Schüler waren die ersten, die so gegen Viertel nach 11 an der Kreuzung Belfortstraße, Moltkestraße, da wo die Gaststätte Weißer Bär ist oder schräg gegenüber des Antiquariatius Fritz, auf der Kreuzung festgenommen worden sind. Und zwar lief das so ab, dass das SEK damals einen riesen Bogen machte, ums Grün praktisch rum, vom Rottigring her, dann von hinten rum die Wilhelmstraße runterkam, um nicht gesehen zu werden, und dann im Laufschritt die Moltkestraße durchlief, also von der Wilhelmstraße die Moltkestraße Richtung Weißer Bär, und gleichzeitig unten die Polizeihundertschaft, die in der Wilhelmstraße war, einen Ausfall machte, die Belfortstraße rein, so dass die Leute vor dieser Polizei wegrannten, vor dieser Hundertschaft wegrannten, in Richtung UB rannten ein Teil die Wilhelmstraße weiter rannte, ein Teil wohl in Richtung Geier rannte. Und der Peter war einer von denen, die eben in Richtung UB rannte. Und dort, als die Leute auf der Kreuzung waren, vor dem Weißen Bären, kam dann schlagartig plötzlich diese 7-Mann-Gruppe SEK in ihren Overalls mit langen Schlagstöcken, Helmen an. Und ein Zeuge hat berichtet in dem Prozess, dass er nur noch gehört hat, wie die Knüppel auf Menschen trafen. Er hat gesehen, wie Leute umgerannt wurden. Und einer von denen, die umgerannt wurden, war der Peter. Und er wurde dann sofort festgenommen, zusammen mit diesem Schüler. Und beide wurden dann in die Sammelstelle verbracht, in der Willi. Danach kam dann U-Haft. Auch das weiß man heute schon gar nicht mehr. Peter war 14 Tage in U-Haft damals. Und ja, wenn es nach dem Willen dieses Landgerichts gegangen wäre, bei dem die Sache jetzt anhängt, dann weiß ich nicht, ob er nicht immer noch in U-Haft wäre. Denn das Landgericht wollte damals, dass die Leute in U-Haft bleiben und sagte, diejenigen, die da nachts festgenommen worden sind, die gehören dieser Häuserbesetzer-Szene in Freiburg an und bei denen muss man immer davon ausgehen, dass sie untertauchen. Und nur eigentlich, weil aufgrund der damaligen Gesamtsituation am Amtsgericht auch ein paar Richter waren, die da eigentlich nicht so mitgemacht haben und gesagt haben, da gibt es doch überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, wenn wir das Gesetzbuch lesen und sehen, dass da Fluchtgefahr verlangt wird, bevor gegen jemanden Haftbefehl ausgestellt wird. Da können wir doch nicht bei jemand wie dem Peter, der eine feste Arbeit hat, einen festen Wohnsitz und überhaupt noch nie irgendwelche Probleme hatte mit der Justiz, können wir doch nicht einfach davon ausgehen, dass der untertaucht. Und dann wurde er nach 14 Tagen freigelassen. Aber wenn du mich fragst nach dem Stand des Verfahrens, es ist große Skepsis angebracht, wenn man sich eben überlegt, dass es dieselbe Kammer war, die damals wollte, dass die Leute in Untersuchungshaft bleiben, die jetzt darüber zu entscheiden hat, ob es bei dem Jahr Freiheitsstrafe bleibt, was der Peter mitbringt, ein Jahr auf Bewährung vom Amtsgericht, ob es schlimmer wird, wie es die Staatsanwaltschaft will, die 15 Jahre ohne Bewährung beantragt hat, oder ob er, was wir beantragt haben, freigesprochen wird. Also da muss man natürlich sehen, wie die Ausgangskonstellation ist.
Ja, Peter, kannst du uns mal deine Gefühle schildern während des Prozesses? Was du für einen Eindruck hattest, wie die Richter zu dir stehen, ob sie bemüht sind, dir einen fairen Prozess zu machen, das erscheint natürlich fragwürdig.
Ja, also meines Erachtens ist es ein absolut unfairer Prozess. Die Richter, die zeichnen sich absolut dadurch aus, dass sie sehr, sehr voreingenommen sind, absolut desinteressiert an irgendwelcher Aufklärung, also wie das wirklich war in diesem Abend. Es hat also wirklich ganz den Eindruck, als ob sie nur so schnell wie möglich diesen Prozess durchziehen wollen, ein Urteil aussprechen wollen und hier also wirklich ohne, also jede Schwierigkeit, die ihnen, also zum Beispiel jetzt der Michel macht bei diesem Prozess, dieses sind also absolut Unrecht, ganz offensichtlich. Und sie sind also sehr unwillig bei jedem Beweisantrag, den der Michel stellt. Das machen sie also nur sehr widerwillig, gehen denen nur widerwillig nach. Die ganze Aufklärung, Widersprüche, die sich in den Zeugenaussagen ergeben, denen gehen sie auch nicht nach. Also es ist wirklich so, dass sie, die wollen mich halt schon so schnell und problemlos verurteilen, wie es geht, ganz offensichtlich.
Und wie fühlst du dich?
Ja, ich fühle mich beschissen. Das ist also, ich meine, ich will es nochmal sagen, ich habe damals diese Flasche nicht geworfen und da stehen jetzt plötzlich zwei SEK-Bullen da und behaupten es halt einfach, ich hätte diese Flasche geworfen und dass ich mir jetzt nicht erklärlich, wie die dazu kommen. Ich meine, die müssen das genauso wissen wie ich, dass ich diese Flasche nicht geworfen habe. Ich meine, das muss einfach so sein und die stehen da vor dieses Gericht hin, lügen einfach, das kann ich nicht anders sagen. Und alles andere, was sich so um dieses Ereignis rumdreht, da können sich die nicht mehr dran erinnern. Das Einzige, was sie wirklich noch felsenfest wissen, ist, dass ich halt einfach diese Flasche geworfen habe. Und alles andere, da verstricken sich dann in Widersprüche und widersprechen sich dann auch wieder gegenseitig. Zum Beispiel wissen sie nicht mehr, wer mich festgenommen hat. Da tauchen dann also verschiedene tausend Varianten auf. Und das sind alles Dinge, die dann eben die Richter und meinen Staatsanwalt natürlich auch nicht interessieren. Die interessiert ganz allein die Tatsache, dass ich laut dieser Aussage und diesen zwei Leuten da, dass ich diese Flasche geworfen habe, mehr nicht. Und also für mich ist da schon ein Gefühl der Ohnmacht halt einfach da. Ich meine, ich kann mich halt nicht wehren dagegen. Also wenn, ich glaube schon, dass diese zwei SEK-Leute halt für die Richter einfach glaubwürdiger sind, aus irgendwelchen dubiosen Gründen.
Du bist der Justiz hilflos ausgeliefert.
Ja, ja.
Dann hätte ich noch eine Frage an Michael. Wie schätzt du denn die Situation von Peter ein? Und was ist das Besondere des Prozesses?
Ja, das Besondere, zum einen, was ich vorhin schon sagte, dass bei dem Verfahren gegen Demonstranten, denen vorgeworfen wurde, sie hätten mit irgendwas geworfen, Untersuchungshaft verhängt worden ist. Das war damals was Besonderes, wenn man so will, für die Freiburger Situation. Und wenn wir auch damals erreichen konnten, dass das bei keinem länger anhielt, mit einer Ausnahme, ein Punk, der saß einige Zeit länger, bei dem gab es aber Probleme mit Vorstrafen. Also war es doch deutlich ein Vorstoß der Justiz, und es war auch offen so gesagt, um gegenüber Leuten, die sich in der Weise verhalten haben sollen, denn rechtskräftig verurteilt war ja da niemand, eben viel deutlicher und drastischer da zu reagieren, eben mit der Untersuchungshaft. Dann ist es natürlich so, dass für mich auch die Frage ist, was man eigentlich noch machen kann, um zu verhindern, dass jemand verurteilt wird, wenn er von Polizeibeamten belastet wird. Da mögen die objektiven Verhältnisse so ungünstig wie nur irgendwie sein, um irgendetwas wirklich sehen zu können, erkennen zu können. Das scheint alles nicht sonderlich zu beeindrucken. Ich möchte nur konkret folgende Beispiele geben. Das war nachts um 23:45. Das war stockduster. Jeder, der dadurch in der Gegend mal rumläuft um die Zeit, der sieht es. Der Polizeibeamte, der SEKler, der den Peter umgerannt hat, der als erster an ihm dran war, sagt, er habe von 30 bis 40 Meter Entfernung, als er mit den anderen zusammen die Moltkestraße darunter raste, Richtung Weißer Bär, habe er gesehen, dass der Peter irgendwas warf. In erster Instanz war das noch nicht klärbar, was es eigentlich war. Jetzt in zweiter Instanz weiß er plötzlich wieder, dass es angeblich eine Flasche war. Er sagt, er hat den Gegenstand einen Meter lang verfolgen können. Man muss sich mal das vorstellen, was das für ein Unsinn ist, wenn ein Zeuge behauptet, er hätte das gesehen von 30 bis 40 Meter im Laufschritt, den Schlagstock in der Hand, das Visier vom Helm runtergezogen, bereits seit längerem im Einsatz und dann, wie gesagt, noch in vollem Lauf. Und dann will er aus 30 bis 40 Meter nachts bei Dunkelheit gesehen haben, dass einer irgendwas geworfen hat. Und das Gericht wird nicht dadurch besonders beeindruckt, dass er so offensichtlich unsicher ist, sobald es auf irgendwelche Details geht. Das ist der eine Zeuge. Der zweite Zeuge, der Chef von diesem Kommando, der fiel dadurch auf, dass er am Anfang, als alle anderen oder alle gefragt wurden von dieser Gruppe, was habt ihr gesehen, was könnt ihr da sagen zu den Leuten, damit die möglicherweise in Haft kommen, wir Haftantrag stellen können, der hat überhaupt nichts gesagt. 10 Tage lang gibt es von dem überhaupt nichts und dann plötzlich eine knallharte Aussage gegen den Peter, wo man sich fragen muss, wie ist der Umstand zu erklären. Da gäbe es noch viele Dinge, die einfach so auffallend sind. Diese Gruppe bestand aus 7 Mann. Acht. Zwei von denen sagen, der Mann mit dem Hut, also der Peter, der auffallenden Hut, der hätte geworfen. Die anderen 5, die nur auf unseren Antrag im Übrigen gehört worden sind, die haben alle nichts gesehen. Jetzt frage ich mich, wie das möglich ist, wenn 8 Leute praktisch als eine Gruppe, mehr oder weniger vom selben Punkt aus, auf losrennen, auf die Kreuzung zu, alle schauen in die gleiche Richtung, 2 davon, alle können ja nur diesen Kreuzungsbereich sehen, da sieht man ja sonst nichts anderes, wenn man da rennt. 2 davon haben dann was gesehen, was die anderen 5 überhaupt nicht gesehen haben, noch nicht mal eine fliegende Flasche. Dann hat keiner gehört, dass da eine Flasche aufgekommen ist, zersprungen ist oder sowas. Also es gibt Merkwürdigkeiten über Merkwürdigkeiten, ganz zu schweigen von diesem Wirrwarr bei der Frage, wer hat eigentlich wen festgenommen. Gerade dieser Beamte, der als erster den Peter umrannte, gab nämlich zunächst an, dass der Höhnle und nicht der Strohdach, wie es jetzt dann aussieht, zusammen mit ihm den Peter festgenommen hat. Auch das wird dann einfach so läuft der Prozess einfach damit abgetan, dass es halt bei solchen Dingen immer Probleme gibt und Verwirrnisse und so weiter. Das braucht man nicht so ernst nehmen. Hauptsache ist ja, dass die beiden wissen, dass der Mann mit dem Hut geworfen hat. Und das kann man auch offensichtlich sehen aus dieser Entfernung bei Nacht, bei so einem Einsatz. Für mich ist die Sache damals ganz anders gewesen. Dieses SEK-Kommando hat, was sich ja selber als Elitetrupp praktisch betrachtet, klar Festnahmen machen wollen, nachdem es bis um 22:45 zu keiner einzigen Festnahme gekommen war. Weil wenn die Polizeihundertschaft vorrückte, dann sind die anderen halt weggerannt. Und dieses SEK-Kommando hat Festnahmen machen wollen, hat Erfolge vorweisen wollen. Dazu sind sie ja da. Und dazu sind sie eben den Leuten von hinten her gekommen, sind in die Menge reingeprescht, haben ein paar umgerannt. Und alles andere, meine ich, ist im Wesentlichen zusammengebastelt und hält einer genauen Überprüfung nicht stand. Also wenn man das so nimmt, meine ich, müsste der Peter freigesprochen werden. Aber wenn man andererseits berücksichtigt, was wir vorhin gesagt haben und was der Peter gesagt hat, gut, dann muss man halt das unter Umständen auch anders sehen.
Gut, vielen Dank für das Gespräch.
Vielleicht noch eines, das kann man noch dazu sagen, Freitag um, wann geht es weiter, Peter?
Nächsten Freitag um 28. um 11 Uhr geht es weiter am Landgericht.
Und eins ist uns noch ganz wichtig. Bisher wurden in dem Prozess mit 2 Ausnahmen nur Polizeibeamte gehört. Damals, als es passiert ist, waren 50 bis 100 Leute auf dieser Kreuzung, die sicherlich alle mehr oder weniger Angst davor haben, dass ihnen irgendwas vorgeworfen werden könnte, weil sie da dabei waren. Für uns wäre es aber eminent wichtig, wenn Leute, die damals diesen Polizeieinsatz beobachtet haben und gesehen haben, wie es zu den Festnahmen kam, also Festnahmen ist ja das Verniedlichen, wie Leute umgerannt worden sind, die da was gesehen haben, wenn die sich noch als Zeugen melden würden. Vielleicht wissen sie nicht mehr allzu viel, es ist einige Zeit vergangen, aber vielleicht wissen sie doch noch ein paar prägnante Sachen. Und der Peter, der könnte einfach dadurch aufgefallen sein, dass er, bis er umgerannt wurde, einen Hut anhatte. Also, das war der 26., die Nacht vom 26. auf den 27.
Juni.
Juni 1987. Kurz nach der Räumung der Willi, 36, eine dieser Demonstrationen oder der Aktion, als die Volksküche Fomius Fritz war. Und wenn es noch Zeugen gibt, dann wäre es wichtig, dass die sich bei uns melden und sich noch zur Verfügung stellen. Wie gesagt, es ist ohne weiteres möglich, bis Freitag, da geht der Prozess weiter. Diese Woche Freitag, nächste Woche Freitag um 11 Uhr.
Vielen Dank für das Gespräch. Und ich will mich nochmals dafür entschuldigen, dass ich hier so viele Falschinformationen von mir gegeben habe. Aber ich kann da leider nichts für. Ich bin noch nicht so lange in Freiburg, noch nicht so über die Szene informiert und konnte mich in die Materie eine Viertelstunde vor Infosendungsbeginn da reinhängen. Vielen Dank.